Ich begrüße euch auch ganz herzlich und freue mich, mit euch weiterzugehen im Matthäusevangelium. Und ich würde euch bitten, mit mir zusammen Matthäus 10 aufzuschlagen. Und wir werden in Matthäus 10 einige Verse wiederholend lesen, die wir hatten, und dann ein paar Verse jetzt für heute dazu nehmen. Und ich würde gerne dort ab Vers 21 lesen. Zur Erinnerung, wir hören ja auf das Wort Gottes, spezifisches Wort Jesu, an seine 12 Apostel, wo er sie aussendet. Und er sagt ab Vers 21, Matthäus 10, es wird aber der Bruder dem Bruder zum Tode überliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich erheben gegen die Eltern und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er wird wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Bis hierhin. Du bist in der Schule oder im Studium und einer deiner Mitschüler äußert sich spöttisch über den Glauben. Und er dreht sich zu dir um und sein Blick sagt, du gehst doch auch in eine Kirche, glaubst du wirklich all das Zeug, was dort gepredigt wird? Oder ein Arbeitskollege liest in der Pause eine Zeitung und liest einen bestimmten Artikel und äußert sich dann spöttisch über diese Evangelikalen und sagt, dass sie ja voll gefährlich sind für unsere Gesellschaft und dass er hofft, dass sie sich nicht in Deutschland breit machen. Oder wir planen als Gemeinde einen Straßeneinsatz nach dem gemeinsamen Mittagessen und du fragst und du weißt, dass es ungemütlich werden kann, Traktate über das Evangelium zu verteilen und du überlegst, ob du lieber nach Hause gehst oder bleibst oder mitgehst. Wir sind inmitten dieser Anweisungen Jesu an seine 12 Apostel, die vor dieser Mission stehen, hinauszugehen und das Reich Gottes zu verkündigen. Und wir haben letztes Mal gelesen, wie Jesus ihnen diesen Auftrag gibt und dass er sagt, dass sie damit eine trennende Wirkung ausüben auf die Menschen um sich. Die einen würden ihre Botschaft glauben und sie aufnehmen und die anderen würden sie ablehnen und sie dafür hassen und vor Gericht falsch anklagen und sie sogar töten. Und wir haben auch gesehen, dass Jesus daher nicht eine einfache Aufgabe verspricht. Wir haben gesehen, dass dieses Thema der Verfolgung seiner Jünger oder des Hasses gegen Christen dieses ganze Kapitel 10 durchzieht. Und wir wurden letztes Mal durch die Schrift mit dieser Frage eigentlich konfrontiert, ob wir diese trennende Wirkung auf die Welt um uns herum auswirken. Ob wir erleben, dass Menschen eben einerseits gerettet und auf der anderen Seite mit Ablehnung und mit Verfolgung und mit Hass reagieren. Wir haben die Frage nach dem Ob gestellt, ob wir so sind. Und wir wollen uns heute der Frage zuwenden, wie kommen wir klar, wenn die Ablehnung da ist? Was brauchen wir, um in der Ablehnung und in diesem Hass standzuhalten? Und voranzugehen. Für einen Kapitän eines Schiffes ist es ja eine Sache, seine Position genau zu bestimmen und dann die Richtung, in die er segeln muss. Und eine ganz andere Frage dann, wie kann er diesen Kurs behalten, wenn Gegenwind da ist? Und die simple Antwort oder der Kern der Antwort sehen wir am Anfang von Vers 26. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Und wir wollen diese Antwort jetzt im Laufe dieser Predigt und im Laufe der nächsten Predigt entpacken. Aber wir sehen hier schon, dass Jesus im Kontext dieser sehr praktischen Anweisungen an seine 12 Apostel im letzten Teil seiner Anweisung oder seiner Predigt darauf zurückkommt, wovon alles abhängt. Nämlich er kommt zu dem Herzen, zu dem Zustand unseres Herzens. Furcht oder keine Furcht. Und wir werden sehen, dass wenn Menschenfurcht sich in unserem Herzen breit macht, das heißt in unserem Denken, unserem Fühlen, unseren Entscheidungen, dann wird uns das nicht nur daran hindern, effektiv für Christus zu leben und in solchen Situationen richtig zu reagieren, sondern Menschenfurcht wird uns, wenn wir ihr gehorchen, letztlich in eine Falle hineinziehen, von der wir nicht mehr rauskommen. In Sprüche 29 sagt Salomo, Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Und das ist eigentlich die Kernbotschaft auch hier in diesen Versen, die jetzt folgen. Ein sehr anschauliches Bild für Menschenfurcht im Neuen Testament ist ja in dem Leben eines dieser 12 Apostel, nämlich in dem Leben von Petrus, nicht wahr? Petrus würde ja später lauthals verkündigen, dass er treu sein würde bis zum Tod, dass er ihn nicht verleugnen würde und so weiter. Aber er schafft es dann nicht einmal, als Jesus dann angeklagt wird und vor dem Rat steht, er schafft es nicht einmal draußen am Tor vor einem Sklavenmädchen seinen Herrn zu bekennen, aus Menschenfurcht. Und auch Petrus erkennt dann, dass der Schlüssel zu effektivem Zeugnis im Herzen umschalten muss. Petrus sagt später in seinem ersten Petrusbrief in Kapitel 3, aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. In anderen Worten, lasst niemand außer Christus in eurem Herzen regieren. Er sei euer Schrecken und eure Furcht. Er sei eure Liebe und eure Zuflucht. Er sei einzig heilig in eurem Denken, Fühlen, Wollen und in eurem Reden, weil er sagt nachher, dass wir alle Zeit zur Verantwortung, also Rede und Antwort zu stehen, bereit sein sollen gegenüber jedem, der Rechenschaft von uns fordert, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also Petrus, der vorher vor einem Dienstmädchen versagt hat und eingeknickt ist aus Furcht, würde nachher diese Lektion, die Jesus ihnen letztlich hier schon gibt, verstehen und lernen und danach mit Vollmacht vor den Hohen Rat treten und Christus bekennen, sodass alle staunen. Und die Schrift macht das so oft nicht wahr. In einem Kapitel voller praktischen Anweisungen richtet Gott den Fokus auf das Herz. Und auch für Menschen, die im Glauben stehen, Jesus redet hier zu seinen Jüngern, die eine Weile mit ihm schon waren, die vieles von ihm gehört hatten, die die Grundlagen und die Prinzipien des Reiches Gottes so gut kannten, dass Jesus diese Prinzipien ihnen anvertraut und ihnen sagt, predigt dieses Reich. Und dem Christen, der am weitesten ist schon, der schon die meisten Jahre mit dem Herrn gelebt hat, gilt dieser Fokus auf das Herz. Jesus sagt hier nicht, ihr braucht jetzt vor allem Techniken. Ihr braucht jetzt vor allem ein paar Tipps, wie ihr damit umgehen könnt. Sondern er sagt, auch bei denen, die schon geübt sind, ist der Fokus immer das Herz. Und die Veränderung muss immer auf das Herz abzielen. Und das Wachstum muss immer auf das Herz abzielen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann sagen, ich habe wahrscheinlich schon hunderte Gespräche mit Menschen geführt, die Christus nicht kennen. Und hunderte Male Zeugnis abgelegt. Mal besser, mal weniger gut. Und ich merke immer wieder, es ist immer wieder eine Sache der Furcht. Und ich brauche immer wieder diese Korrektur in meinem Herzen, Menschen weniger zu fürchten als Gott. Also lasst uns, bevor wir jetzt diese Verse genauer anschauen, eben auch gerade das, dieses Anliegen zu Gott bringen und noch einmal beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben. Herr, so bitten wir dich, lass uns lernen von der Schrift, auf dass unser Herz verändert wird. Sprich zu uns durch diese wunderbaren Wahrheiten vor uns und richte uns vor deinem Angesicht aus. Amen. Ich habe diese Predigt oder die Betrachtung des Textes in drei Punkte gegliedert für heute. Drei Dinge, die wir in diesen Versen 24 bis 27 sehen. Das erste, was wir sehen, ist eine Bedrohung. Das zweite ist eine Perspektive, die Christus uns gibt. Und der dritte Punkt ist ein Befehl. Und wir wollen zuerst die Bedrohung anschauen. Die Bedrohung hier, die vorrangig in diesen Versen hier ist, ist die Verleumdung. Die vielleicht offensichtlichste Bedrohung im Hinblick auf Verfolgung ist ja die Gefahr um Leib und Leben. Und die wird Jesus auch in den Versen nach unserem heutigen Predigtext ansprechen, ab Vers 28. Aber er redet in unserem heutigen Text zuerst vor allem über die Bedrohung der Verleumdung und der Lüge gegen Christen. Die Aufforderung im Vers 26, so fürchtet euch nicht vor ihnen, horcht zurück zum Vers vorher, wo Jesus sagt, wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen? Jesus ist der Hausherr und sie haben Jesus Beelzebul genannt. Das ist ein Ausdruck für den Fürsten der Dämonen. Das ist eine Verleumdung. Und Jesus sagt hier, wenn sie mich verleumdet haben, wie viel mehr werden sie euch, meine Hausgenossen, alle, die zu mir gehören, wie viel mehr werden sie euch verleumden? Und Jesus war nicht einfach zu verleumden, nicht wahr? Ein Mensch, der nur Gutes tat, der krank gehalten, der Dämonen austrieb, ja, der sich mit göttlicher Weisheit verteidigen konnte gegen alle Angriffe von den Feinden, seine Feinde zum Schweigen brachte. Und doch haben sie Wege gefunden, den Ruf Jesu zu zerstören. Und wie viel mehr dann bei uns, die noch so voller Sünde und so voller Torheit sind, also wenn sie den Haushellen Beelzebul genannt haben, wie viel mehr werden sie uns verleugnen? Und ist es nicht schon ein Trost, dass Christus es anerkennt, dass Verleumdung eben neben körperlicher Gewalt auch eine echte Bedrohung ist? Es ist ein Ausdruck von Hass, der beängstigend sein kann und der lähmend sein kann. Und deshalb sagt er ja dann, so fürchtet euch nicht vor ihnen. Jegliche Handlung, die falsche Ansichten über Christen verbreitet, ist ja schon eine Art Verfolgung daher. In unserer Kultur, wir haben eine Kultur, wo wir sehr akzeptierend sind und nett sind, oberflächlich. Und in unserer Kultur wird das oft sehr unterschwellig sein, wo Falsches vielleicht suggeriert wird in kleinen Nebenbemerkungen. Und letztlich müssen wir oder dürfen wir sehen, das fällt alles in diese Kategorie. Das sind alles Lügen. Sie verleugnen die Wahrheit des Evangeliums, die Realität der Auferstehung Christi. Wenn falsche Dinge behauptet oder suggeriert werden über den Glauben. Und manchmal findet die Verleumdung ganz unverschämt und offen statt. Lügen über dich vielleicht, die an der Schule oder am Arbeitsplatz herum erzählt werden. Dass man uns die Schuld an Dingen, die passiert sind, in die Schuhe schieben will. Was hier in Matthäus 10 auffällt, ist, dass diese Verleumdung religiöser Natur ist. Obwohl dieser Text für jegliche Verleumdung, jegliche ungerechtfertigte Verleumdung, also jegliche Verleumdung, wo wir nicht tatsächlich schuld sind, sondern um Jesu Christi willen Verleumdung tragen müssen. Obwohl das allgemein auch anwendbar ist, redet hier Jesus spezifisch darüber, dass er eben Beelzebul genannt wird. Fürst der Dämonen, also böse. Er wird gegen Gott, als gegen Gott bezeichnet. Das heißt, Jesus sagt, dass Christen aus religiöser Perspektive verleumdet werden. Und in unserer Kultur ist die dominierende Religion der Säkularismus. Also Christen werden natürlicherweise als gegen alle Dinge, die in der Religion des Säkularismus und des Humanismus hochgehalten, dargestellt. Sie sagen, wir sind gegen die Würde des Menschen. Christen werden als Unterdrücker dargestellt, als Menschen, die gegen Vernunft sind. Also jedes Mal, wenn wir als engstirnig oder verbohrt dargestellt werden, was sagt man eigentlich? Man sagt, dass wir aus falschen Motiven heraus falsche Dinge anderen Menschen aufzwingen wollen. Dass wir gegen Freiheit sind, gegen Fortschritt sind, gegen eine Verbesserung dieser Welt und der Menschheit. Und das hat religiöse Züge. Wir werden als böse, als rückständig, als Feinde der Gesellschaft dargestellt. Aber die Verleumdung, die Jesus hier erwähnt, ist nicht einfach nur religiös, sondern sie ist sogar bibelgläubig religiös. Die Pharisäer und Schriftgelehrten verleumdeten Jesus und sagten ja, dass er einen Pakt mit dem Teufel hat, dass er der Fürst der Dämonen ist und der Teufel ist eine biblische Person. Und der Vorwurf kommt hier von Männern der Schrift des Alten Testaments. Und Jesus sagt ja nicht in Vers 17, das haben wir letztes Mal gelesen, dass wir vor heidnische Tempel geschleppt werden, sondern er sagt vor Synagogen. Und Synagogen waren das damalige Zentrum des wahren Glaubens und derer, die an den Gott der Schriften glaubten. In anderen Worten, Jesus betont nicht nur, dass wir verfolgt werden und auch nicht nur, dass diese Verfolgung und diese Verleumdung mit religiösem Eifer und mit religiösen Argumenten geschehen wird, sondern dass sie hauptsächlich von Seiten der Menschen kommt, die bekennen, irgendwie dem Gott der Bibel zu dienen oder heutzutage, die sich Christen nennen. Und es ist erschreckend zu sehen, wie in einem Land mutige Christen aufstehen und sich für biblische Werte und gegen weltliche Werte aussprechen und wie dann bekennende Christen, also Menschen, die sagen würden, ich glaube an Jesus, die Ersten sind, die sie kritisieren. Ich habe kürzlich eine Predigt von Sebastian Engelhardt gehört, wo er ein wenig aus seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer erzählt hat. Er hat ja auch, wie ich, an einer christlichen Bekenntnisschule unterrichtet. Und er erzählte in seinen Andachten, dass er eben in den Andachten, die er morgens vor der ersten Stunde hielt, das wahre biblische Evangelium den Schülern sagte. Und er erzählte, wie er oft positive Rückmeldungen bekam, aber auch oft negative Rückmeldungen. Und dass die negativen Rückmeldungen auffälligerweise von Schülern aus evangelikalem christlichen Hintergrund kamen. Und ich habe gedacht, wo ich das gehört habe, das erlebe ich eins zu eins bei mir in meinen Schülerandachten. Und versteht mich nicht falsch, ich will offen sein für gute Kritik bei Andachten, aber was mir persönlich über die Jahre aufgefallen ist, dass die am meisten mit meinen Andachten Probleme haben, die sind, die mit christlichen Sprüchen auf dem T-Shirt herumlaufen. Das Evangelium, wenn wir es wirklich verkündigen wollen, das wird immer von Anhängern eines oberflächlichen, sentimentalen Klischee-Christentums angegriffen werden. Aber es wird auch von Seiten der Gesetzlichkeit angegriffen werden. Von religiösen Kreisen, wo Macht herrscht und nicht das Evangelium. Wo persönliche Präferenzen die oberste Priorität haben. Und die Geschichten von Menschen, die in gesetzlichen Gemeinden aufgrund ihrer Freiheit in Christus und ihrer wahren und ihrer wirklichen Liebe zu Gott bedrängt werden und verleumdet werden, ausgestoßen werden, bis dahin, dass ihre eigenen Familienmitglieder nicht mehr mit ihnen reden. Solche Geschichten sind so häufig, sind die Norm. Ich finde es interessant, dass der Teufel nicht nur der Verleumder genannt wird in der Schrift und nicht nur als Drache, der mit Gewalt den Heiligen Krieg führt, mit den Heiligen Krieg führt und sie tötet, sondern er ist auch der Engel des Lichts. Und dass er deshalb Verleumdung und Hass mit frommen Schein kleidet. Und dass dies doch umso mehr Schmerzen für den Christen zusammenhängt. Und auf diese Bedrohung hin gibt Jesus uns eine Perspektive, die uns davor bewahrt, vor der Bedrohung einzuknicken. Und wir sind so beim zweiten Punkt der Perspektive, die Christus uns gibt. Er sagt im Vers 26, fürchtet euch nicht vor ihnen, denn, und da muss doch ein Grund kommen, wieso sollen wir uns nicht fürchten? Oder in anderen Worten, welche Perspektive brauchen wir? Er sagt, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Wir können ja mal überlegen, was macht Verleumdung eigentlich so schlimm? Verleumdung ist ja an und für sich schon unangenehm. Aber wirklich treffen tut es uns doch, wenn die Verleumdung irgendwie über lange Zeit hin geglaubt wird, nicht wahr? Wenn die Lüge irgendwie kleben bleibt, wenn niemand widerspricht. Stellt euch mal vor, jemand bringt euch vor Gericht und eure ganzen Verwandten und Bekannten und Freunde schauen zu, eure Eltern, eure Kinder. Und dann werden die schlimmsten Anklagen gegen euch gebracht. Stellt euch einfach mal die Situation vor, wie würdet ihr euch fühlen? Diese Anklagen, die lassen euch so aussehen, als wärt ihr gemein, falsch, vielleicht sogar pervers, dreckig, ungläubige Scheinchristen. Und ihr seht dann in den Gesichtern der Menschen, eure Freunde, eure Familie, wie das ganze Bild von euch beginnt zu bröckeln. Da ist Zweifel in ihren Augen. Sie schauen dich fragend an. Stimmt das wirklich? Und die Beweise scheinen so überwältigend zu sein. Und du weißt aber, dass nach diesen Anklagen einer kommen wird, der dich verteidigen wird. Und du bist dir sicher, dass er das so gut machen wird, dass du völlig freigesprochen wirst. Und dass alle sehen, dass es nicht richtig war, was gesagt wurde. Dass kein Zweifel noch bleibt an dem Charakter. Und dass alle sehen, dass du in dem Ganzen, was dir vorgeworfen wird, tatsächlich das Richtige getan hast, dass du gerecht gehandelt hast und so weiter. Okay, wie würdest du dich fühlen? Ich glaube, auf der einen Seite wäre es doch immer noch unangenehm, nicht wahr? Diese erschrockenen Gesichter deiner Familie, die Abscheu und das Kopfschütteln bei deinen Bekannten. Vielleicht weinen eure Kinder sogar, weil es so schlimm ist, weil sie denken, wie kann der Papa, die Mama so schreckliche Dinge tun? Aber auf der anderen Seite wäre es doch aushaltbar, weil du weißt, dass das alles ans Licht kommen wird. Du weißt, dass dein Verteidiger eben nicht so über dich denkt, sondern dass er deine Ehre sieht und dich schützen wird. Und du weißt, dass deine Ehre wiederhergestellt wird und die Liebe und Achtung deiner Familie für dich sogar noch steigen wird im Vergleich zu vorher. Und jetzt können wir mal überlegen, was wäre, wenn die Zeit der Verleumdung einen ganzen Tag wäre? Vielleicht die Anklage heute und dann die Verteidigung erst morgen stattfinden würde. Es wäre doch eine sehr unangenehme Nacht, nicht wahr? Aber es wäre aushaltbar. Da wäre in dem Leiden eine Art von sogar von Genuss und Vorfreude auf diesen Moment der Aufdeckung. Und die Vorfreude würde dich doch ermöglichen, dich gegenüber dem Hass und der Abscheu deiner Familie demütig zu verhalten. Dich nicht mit aller Gewalt verteidigen zu müssen, nicht Böses mit Bösem vergelten und Anklage auf Gegenanklage. Weil du weißt, dass deine Ehre in der Hand dessen liegt, der sich um dich kümmern wird am nächsten Tag. Und jetzt strecken wir dieses Bild mal und wir überlegen mal, was wäre, wenn du eine Woche warten müsstest? auf die Verteidigung. Oder ein Jahr. Und ich denke, dass das, was sich verändern würde, ist, dass du geduldiger sein müsstest, nicht wahr? Du müsstest das Aushalten lernen, und zwar über längere Zeit, das Ausharren. Und hier sind wir beim Leben des Christen, nicht wahr? Zumindest in einem Aspekt. Jesus sagte im Vers 22, ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Sie werden euch Dämonen, Herren nennen, sie werden euch böse nennen, sie werden euch verleumden. Und dann sagt Jesus, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und was Jesus jetzt hier im Vers 26 sagt, ist, dass diese Rettung beinhaltet, dass unsere Ehre als Hausgenossen Christi wiederhergestellt wird. Er sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Jetzt noch wird unser Stand vor Gott als geliebte Kinder durch Verleumdung verdeckt und ist vor den Augen der Welt verborgen. Und so wie es bei unserem Herrn selbst war. Verse 24 und 25 machen ja eine Verbindung zwischen uns und Christus. Ein Muster, das sich von ihm auf uns übertragen lässt, weil er der Meister ist und wir die Jünger, weil er der Herr ist und wir seine Knechte. Sieht wir dieses Muster, das Muster, was bei Christus ist, finden wir bei uns auch. Und bei Jesus war es auch so, dass sein Stand vor Gott als der geliebte Sohn Gottes durch Verleumdung verdeckt war. Was betet Jesus nochmal am Kreuz? Er betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieser Vers ist aus Psalm 22. Und im Psalm 22, was Jesus vermutlich ganz gebetet hat am Kreuz, lautet Vers 7 bis 9 so, ich aber bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute und verachtet beim Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Wälze es auf den Herrn oder vertraue auf den Herrn. Der rette ihn, befreie ihn, denn er hat da Gefallen an ihm. Das ist der Spott gegenüber Christus. Was wir in diesem letzten Satz sehen müssen, ist, diese Spötter, die spotten nicht über die Existenz von Jahwe, von dem Herrn. Sie spotten darüber, dass der Psalmist sagt, dass Gott auf seiner Seite ist, dass Gott an ihm gefallen hat. Die Hohepriester, die am Kreuz standen und Jesus verspotteten, spotteten nicht über Gott, meinten sie. Sie stellten nicht die Existenz Gottes in Frage, sondern sie sagen, wenn Gott an diesem Menschen gefallen hat, wieso wird er dann von Gott nicht gerettet? Sie sagen, Gott kann keinen Gefallen haben an diesem Jesus. Sie nennen ihn Herr der Dämonen. Aber Jesus sagt hier im Vers 26, dass so wie bei ihm auch bei uns dieses Verborgene aufgedeckt wird. Das heißt, es gibt keine Verleumdung, nichts, was nicht aufgedeckt werden wird. Es gibt auch keine sanftmütige, glaubende Handlung deinerseits, die für immer verborgen bleibt. Es gibt nichts Verborgenes, was nicht erkannt werden wird. Deshalb fürchte dich nicht vor ihnen und ihrer Verleumdung. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn alles wird aufgedeckt. Nun, wir gehen jetzt wieder zurück zu unserer Vorstellung mit dem Gericht. Wie lange dauert es denn eigentlich, bis der Verteidiger für dich eintritt? Der Verteidiger ist ja in diesem Bild Gott selbst. Wie lange müssen wir warten auf diese Auflösung? Ist es ein Jahr? Sind es 20 Jahre? Oder ist es vielleicht bis zum Ende der Weltzeit? Und die Antwort ist, dass Gott seine Arbeit des Verteidigens, des Aufdeckens, sowohl bald beginnt, als auch am Ende, am jüngsten Gericht abschließt. Wenn wir nochmal Vers 26 lesen, was sagt er dort? Es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Jesus sagt, dass Gott am Ende alles offenbaren wird, nicht wahr? Vers 22 hat er gesagt, wer bis ans Ende ausharrt, wird gerettet werden. Am Ende wird es aufgedeckt. Also in diesem Endgericht wird alles aufgedeckt. Und wir lernen hier schon mal über das Endgericht etwas, dass es nicht eine private Sache wird, sondern es gibt im Endgericht dieses Element der Öffentlichkeit. Die Ungerechten werden öffentlich verurteilt. Die Gerechten werden öffentlich rehabilitiert und gerecht gesprochen. Das heißt, wir sollen über das Gericht so denken, dass unsere Feinde, unsere Freunde, unsere Familie, unsere Bekannte alle anwesend sein werden. Und dass der Urteilsspruch bis in Ewigkeit bei allen Anwesenden in ihr Gedächtnis eingebrannt werden wird. Dass für diejenigen, die über kurze Zeit gering von euch dachten, also diese kurze Lebenszeit, die wir haben, die kurze Zeit bis zum Gericht, dass die in Ewigkeit sehen werden, dass Gott Großes über und Gutes über uns denkt durch Christus. Und sie werden wie der reiche Mann, den Lazarus, uns bei Gott sehen. Sie werden aus Neid die Zähne knirschen. Es gibt also im Weltgericht am Ende dieses Element der Genugtuung, des Aufdeckens und des Erkennens. Aber die Aussage Jesu klingt auch, als würde Jesus ein generelles Prinzip nennen. Ist es nicht auch generell so, dass Gott auch in der Weltgeschichte immer wieder aufdeckt, was verborgen war? Und wir sehen das in der Geschichte Gottes in der Bibel. Ein David, der als Königsfeind und Verräter verleumdet wurde, wurde Zeit seines Lebens noch von Gott rehabilitiert und als König eingesetzt. Und als er die Verleumdung von Schimi ertrug, dass Gott ihn strafe, weil er sich am Haus Saul vergriffen hatte, ist ja eine Lüge, die Schimi ihm gesagt hat, erfuhr David wenig später noch durch seinen Sieg gegen Absalom das öffentliche Zeichen Gottes, dass die Anklage falsch war, sodass Schimi ihn um Vergebung und um Gnade bitten musste. Und wenn wir in Vers 27 nochmal schauen, dann ist es doch interessant, dass die Anweisung Jesu an seine 12 Apostel lautet, was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Also in anderen Worten, dieses Aufdecken, was passieren wird, das wird eine Art Erfüllung haben und es beginnt in eurem Reden. Ihr seid Teil dieses Aufdeckens. Und wir können jetzt mal überlegen, war es denn eigentlich so, dass Jesus ihnen wirklich Dinge in der Finsternis sagt? Das ist ja ein seltsamer Ausdruck, den Jesus hier braucht. Hat Jesus seinen Jüngern wirklich Dinge ins Ohr geflüstert, also im Geheimen gesagt? Jesus hat doch öffentlich gepredigt. Er hat doch gerade den Pharisäern auch gesagt, ihr hättet mich immer im Tempel festnehmen können. Ich habe öffentlich gelehrt. Und er ist doch gerade ein Vorbild darin, wie er mutig bekannte, er predigte das Reich Gottes ohne Menschenfurcht, öffentlich. Aber wenn wir darüber nachdenken, dann gibt es doch Dinge, die dann für die Öffentlichkeit noch verschwiegen waren. Und ich glaube, man kann es so zusammenfassen oder kategorisieren in zwei verschiedene Dinge. Nämlich erstens die Art und Weise, wie das Königreich Gottes kommt. Das Volk dachte, das Königreich Gottes kommt als sichtbares politisches Reich und Jesus verwehrte eigentlich die Öffentlichkeit durch seine Aussagen zum Reich Gottes. Und als er in Gleichnissen redete, erklärte seinen Jüngern die wahre Funktionsweise, wie funktioniert das Reich Gottes, zum Beispiel in Matthäus 13. Und nur seinen Jüngern erklärte er diese Gleichnisse. Also erstens, die Art und Weise, wie das Königreich Gottes kommt, die hat Jesus geflüstert, könnten wir sagen. Und zweitens auch seine Identität als Messias. Jesus nannte sich nie direkt selbst der Messias in der Öffentlichkeit, sondern er verwendet stattdessen diesen mysteriösen Titel der Sohn des Menschen, mit dem die Pharisäer nichts anfangen konnten. Die waren immer frustriert, weil er irgendwie nicht verraten hat, wer er denn sei. Aber seinen Jüngern offenbarte er sich, so dass sie schon deutlich bekannten, du bist der Christus, ist auf Griechisch der Messias. Und Jesus sagt ja hier, wir müssen den Blick behalten, Jesus, dieser Text ist ja primär an die 12 gerichtet. Und Jesus sagt seinen Aposteln, ihr Dienst besteht darin, oder dass ihr Dienst darin bestehen würde, gerade diese Geheimnisse an die Öffentlichkeit zu bringen. Und wann erfüllt sich das? Im Pfingsten. Was waren die zentralen Punkte der Verkündigung der Apostel ab Pfingsten? Was haben sie im Kern gesagt? Erstens die Identität Jesu als der im Alten Testament vorhergesagte Messias, das Zentrum der Predigt in Apostelgeschichte 2. Und daraufhin erklärten sie die Prinzipien des Königreichs Gottes öffentlich. Sie reden in klaren Worten, sie sagen in Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, Jesu der Messias, zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern, also allen Israeliten, und dann und allen, die in der Ferne sind, die Heiden, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und das ist die Lehre der Berufung von Gottes Erwählten. Also die Aposteln, die verkündigten die Dynamik, die Prinzipien des Reiches Gottes, wie sie vorher unbekannt waren. Das heißt, auf der einen Seite wird Jesus im Endgericht vollständig gerechtfertigt werden, vor aller Welt, auch vor denen, die ihn jetzt verleumden. Also er, der Angeklagte, der von Menschen Angeklagte, wird vor Gericht kommen und wird als Richter kommen und wird von Gott eingesetzt und gerecht gesprochen. Aber andererseits ist es auch so, dass Jesus bereits durch die Predigt seiner Apostel und durch deren öffentlichen Zeichen und Wunder vor dem Volk und vor dem Hohen Rat gerechtfertigt wurde. Was sagen die Jünger nochmal vor dem Hohen Rat? Oder vor dem Volk, die sagen, das ganze Haus Israel, Apostelgeschichte 2, soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus, zum Messias gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und Jesus hatte ja den Jüngern auch eine weitere Aufdeckung oder Enthüllung versprochen, noch zu ihren Lebzeiten. Und wir haben das ja schon in den vergangenen Predigten gesehen, im Vers 23. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Und wir haben gesehen aus vielen anderen Stellen im Matthäus-Evangelium, dass Jesus über sein Kommen zum Gericht über Jerusalem kommt und darüber redet, durch die Zerstörung der Stadt im Jahre 70 nach Christus. Weil dann wurde Jesus als Prophet von seinem Vater bestätigt, dass sich seine Warnung an Jerusalem erfüllt hatte. Also nochmal zurück zur Frage, wie lange dauert es, bis der Verteidiger uns rechtfertigt? Bei Jesus dauert es ungefähr 50 Tage, von Karfreitag bis Pfingsten. Und dann in einer weiteren Phase der Aufdeckung, 40 Jahre hin, bis zur Zerstörung Jerusalems. Und dann bis zum Endgericht. Und im Endgericht wird alles geklärt sein, alles aufgedeckt werden zu Jesus. Das heißt, dass die Schrift uns auch sagt, dass wenn wir zu Unrecht und mit Lügen verleumdet werden, als Diener Christi, dass unser Verteidiger seine Arbeit bereits beginnt. Vielleicht sehr, sehr bald, vielleicht viel schneller, als wir denken. Und dann am Ende der Zeit vollständig abschließen wird. Und haben wir das nicht schon ganz oft erlebt? Hast du das nicht schon oft erlebt, Chris? Dass Lügen aufgedeckt wurden, dass in einer falschen Anklage durch die Öffentlichkeit, die Offensichtlichkeit der Lüge unserem Zeugnis umso mehr Gehör geschenkt wurde. Ich wollte einmal einen alten Schrank noch einmal schön streichen, um ihn in unserer Küche zu gebrauchen. Und er gefiel mir erst sehr, als ich ihn frisch gestrichen hatte, mit neuem Lack und schön weiß. Aber mit der Zeit merkte ich, dass sich im Lack so kleine Bläschen bildeten. Und mit der Zeit blätterte der neue Lack beim Trocknen von diesem alten Schrank ab. Das heißt, dieser alte Schrank hatte offensichtlich eine Art von Lack oder eine Oberflächenbehandlung vorher, der dazu führte, dass dieser neue Lack nicht einfach so haften konnte. Und wir könnten sagen, als Christen tragen wir so eine Oberfläche, an der Verleumdung nur eine Zeit haften kann. Das heißt, wenn wir mit Lügen bepinselt werden, wird der aufmerksame Beobachter schon merken, dass irgendetwas nicht passt. Über die Zeit werden sich die Bläschen bilden, es wird abperlen und es wird offensichtlich werden. Und ich glaube, dieses Prinzip gibt uns Jesus hier, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt. Es ist eine Art Gesetz, die Gott gegeben hat. Nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Und was ist das für ein Trost für den, der verleumdet wird zu Unrecht? Was für eine Perspektive? Ich möchte noch eine Sache zur Perspektive sagen, wenn wir jetzt nochmal überlegen, wie verändert Jesus unsere Perspektive auf diese Bedrohung der Verleumdung? Also auf die Bedrohung, dass Menschen Lügen über uns glauben werden, dass wir verachtet werden, wenn wir uns zu Christus stellen. Jesus macht ja eigentlich zwei Dinge. Erstens, er beweist mit seinem eigenen Leben, dass Verleumdung früher oder später enttarnt wird. Also sein ganzes Leben zeigt, dass Gott den Treuen verteidigen wird und dass am Ende für alle kein Zweifel bestehen bleibt, dass der Gerechte gerecht ist. Aber zweitens zeigt er uns auch, dass es gar nicht zentral darum geht, dass wir verleumdet werden, nicht wahr? Wenn wir zurück zu dieser Vorstellung gehen, dass du jetzt vor Gericht stehst und angeklagt wirst vor all deinen Freunden, und dann ist diese Vorstellung eigentlich nicht ganz richtig. Jesus sagt uns ja, seht, ihr werdet angeklagt, weil ich Beelzebul genannt werde. Euch könnte man doch eigentlich Beelzebul nennen. Euch könnte man doch eigentlich Kinder des Teufels nennen, weil ihr wart es. Ich bin der einzige Mensch, den man nie mit dem Teufel in Verbindung bringen kann. Und eure Aufgabe ist es nicht primär, euch selbst zu verteidigen. Was ist der Augenmerk in diesem Text? Sondern ihr sollt als Zeugen auftreten in diesem Prozess, der gegen mich geführt wird. Also ist es doch eigentlich so, dass das wahre Gericht hier, die wahre Szene, die passiert ist, dass ein weit größerer Gerichtsprozess durchgeführt wird. Auf der Anklagebank in den Augen der Menschen steht unser Hausherr, unser Lehrer, unser Herr Jesus. Und sein perfektes Leben wird verleumdet. Denken wir nochmal an Petrus draußen im Hof. Petrus war draußen im Hof. Er war nicht in der Kammer, wo der ganze Rat versammelt war. Es war ein Sklavenmädchen, was ihn zuvor sprachte. Und sein Gedanke war hauptsächlich, was denkt jetzt dieses Mädchen, was denken diese Knechte hier, was denken sie über mich? Und drin war sein Herr, der verleumdet wurde vor dem Hohen Rat, der Gotteslästerung. Das ist es, was uns weit mehr bekümmern sollte, was uns weit mehr zum Eifer anspornen sollte, was uns dazu bringen muss, dass wir unseren Mund auftun und mit ihm Stellung beziehen, uns auf seine Seite stellen, die Lügen über Christus als Lügen bloßstellen und mit allem Eifer nicht uns selbst rechtfertigen vor Menschen, sondern für die Wahrheit über Christus kämpfen. Und so kommen wir zum letzten Punkt für heute, nämlich dem Befehl, deckt auf. Diese Aussage, es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird, die wird von einem Befehl Jesu befolgt. Und dieser Befehl, haben wir schon gesehen, hat eine ganz spezifische Bedeutung für die 12 Apostel. Aber er hat auch eine Bedeutung für uns. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. So wie die Apostel am Pfingsten einen Auftrag bekamen, Jesus als den Messias zu verkündigen, so haben auch wir den Auftrag. In der Schule, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz, in der Familie, auf der Straße, Christus zu bekennen. Eine Auswirkung, die Menschenfurcht bei uns haben wird, ist, dass sie uns mundtot macht, nicht wahr? Sie lässt uns schweigen. Wenn du also merkst, dass dich Menschenfurcht beherrscht, dann brauchst du eine neue Perspektive. Ja, du musst sehen, dass Gott alle falschen Meinungen, alle Verleumdungen über dich einmal zum Schweigen bringen wird. Aber du brauchst auch eine konkrete Umkehr. Das bedeutet, dass du anfangen musst zu reden, wo du vorher geschwiegen hättest. Du musst anfangen zu bekennen. Wie kann man als Kind lernen, die Furcht vor dem Dunkeln zu überwinden? Vielleicht auch als Erwachsene. Es ist dadurch, dass man sich erinnert, dass Gott bei uns ist und dass für ihn die Dunkelheit nicht dunkel ist, dass er alles sieht und so weiter. Wir brauchen die Perspektive, aber das reicht nicht. Sondern wenn man lernen will, die Dunkelheit nicht zu fürchten, muss man lernen, diese neue Perspektive mit in die bedrohliche Situation zu nehmen. Man muss lernen, in den Keller zu gehen und das Marmeladenglas zu holen und das Licht nicht anzumachen und zu sagen, ich will lernen, mich nicht vor dem Dunkeln zu fürchten. Ich will lernen, mit der Hilfe des Herrn zu gehen. Und deshalb ist echter Glaube an die Perspektive, die wir betrachtet haben, immer damit verknüpft, dass wir anfangen zu bekennen. Wenn man das Klettern an einem Seil lernen will, dann gibt es eine Übung, die man machen muss, wenn man diesen Top Rope Kurs macht, sich mal ein paar Meter ins Seil fallen zu lassen. Und das Schwierige daran, man lernt vorher, wie stabil dieses Seil ist und dass es ein Vielfaches dieses Gewicht noch aushalten könnte und dass es eben elastisch ist, einem auffangen wird. Das Schwierige daran ist nicht die Theorie zu wissen, dass das Seil halten wird, sondern das Loslassen von der Wand und das sich nach hinten fallen lassen. Das ist das Schwierige daran. Und das Bekennen ist für uns oft wie ein Sprung in das Seil, nicht wahr? Ich kann mich noch erinnern an meine ersten Sprünge, an meine ersten Momente des Bekennens, wie ich damals mit offensichtlich zitternder Stimme mit einem Mitschüler gesprochen habe und ihn fragte, ob er mit mir anfangen will, die Bibel zu lesen. Und ich glaube, er hat ja gesagt, einfach weil er sah, wie viel Überwindung das gekostet hat für mich. Und für Jesus ist dieser Glaubensschritt so wichtig, dass er ein paar Verse später das so formuliert, Vers 32, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der im Himmel ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Und somit ist die Tatsache, dass alles aufgedeckt wird, sowohl ein Trost als auch eine Warnung. Und ich möchte hier zum Schluss einerseits die von euch waren, die nicht wirklich Christus nachfolgen. Die in dem Sinne ein verdecktes Leben führen, die vielleicht äußerlich es schaffen, einigermaßen christlich sich zu verhalten. Und das Problem an diesem Lebensstil, an dieser Taktik ist, dass diese Lüge nicht lange kleben wird. Die Wahrheit kommt auch da ans Licht. Denkt an Lots Frau. Sie wohnte bei einem Gerechten, sie hatte jahrelang den Einfluss des Vaters des Glaubens, des Abrahams. Aber in dem entscheidenden Moment offenbarte sich ihre innere Loyalität für Sodom. Und sie blickte zurück und sie wurde zur Salzsäule. Und ich möchte auch die warnen, die meinen, Christus zu glauben, aber nicht bekennen. Was werden eure Mitschüler sagen, eure Mitarbeiter, wenn am Ende rauskommt, dass ihr den Weg zum Heil gekannt habt, aber ihn verschwiegen habt? Wenn es aufgedeckt wird, wie feige und wie lieblos ihr wart, dass ihr weder euch zu Christus gestellt habt, noch anderen gesagt habt, wie sie gerettet werden können. Stellt euch die Situation vor. Und wie wird Christus euch aufnehmen und vor dem Vater bekennen, wenn ihr hier doch klar sagt, dass, wenn er hier klar sagt, dass er es nicht tun wird? Und so möchte ich das euch bitten, auch diese Warnung, diesen warnenden Charakter dieses Textes zu bedenken und umzukehren und zuerst vor Gott einzuknicken und ihm diese sündhafte Feigheit und Menschenfurcht hinzulegen und dann vor Geschwistern diese Sünden zu bekennen und dann anzufangen, eben diese Glaubensschritte mit der Hilfe Gottes zu geben, eben diese Sprünge in das Seil. Bekenne ihn. Fürchte nicht das Negative, was dann gesagt und gedacht wird. Es kommt alles raus. Sie werden alle sehen, dass sie sich geirrt haben. Alles wird aufgedeckt werden. Und das Seil ist stark, was uns hält. Und so möchte ich euch als Gemeinde Jesu Christi diese scharfen Worte mitgeben, wie ich sie mir auch mir zuspreche. Diesen Trost der Schrift, aber auch die Aufforderung, geh raus und verkündige auf den Dächern. Bete Gott um Weisheit und dann geh hin und öffne deinen Mund für Christus diese Woche. Ich bete noch zum Abschluss. Vater, wer ist dazu fähig? Keine von uns. Und so bitten wir dich sowohl für das Leben, was zu Unrecht gelästert werden kann, als auch für ein Bekennen unserer Lippen. Und wir bitten dich für den Mut und die Entschlossenheit in dieser Woche, dich klar zu bezeugen und weiterhin. Herr, wir bitten dich für diejenigen unter uns, die dich nicht kennen. Und die dich nicht bekennen. Wir bitten dich, dass du ihr Herz veränderst, denn dort muss es beginnen. Wir bitten dich aber auch für uns, die wir lange dich kennen und die schon oft bezeugt haben, halte unser Herz nah bei dir. Vergib jegliche Menschenfurcht. Wir bitten dich all diese Dinge im Namen von Jesus Christus, der selber alle Furcht getrotzt hat. Und er selber ans Kreuz und in die Verleumdung ging für uns. Amen.